Ich möchte einsteigen mit einer kurzen Geschichte, die wahrscheinlich einigen bekannt sein dürfte. Und zwar waren es ein paar junge Leute, drei junge Männer, die haben sich überlegt, was sie machen könnten, einfach mal irgendwas, was Spaß macht. Und so haben sie eben folgende Sache sich ausgedacht. Sie schreiben einfach einen Brief an drei sehr prominente Leute aus der Umgebung. Und in diesem Brief stand immer der gleiche Satz drin: Es ist alles herausgekommen. Die Briefe haben sie verschickt. Und was ist passiert? Einer hat sich das Leben genommen von diesen drei Männern und die anderen beiden, die sind spurlos verschwunden, die haben sich aus dem Staub gemacht. Das soll tatsächlich eine wahre Geschichte sein. Ja, ich kann sie nicht nachprüfen. Aber vielleicht könnt ihr euch etwa vorstellen, worauf das zielt, was ungefähr das Thema sein könnte heute. Es geht heute um das Gewissen. Die Schrift schreibt nicht viel über das Gewissen, aber irgendwie ist es ja immer präsent. Also ich kann jetzt hier keinen schönen Bibeltext liefern zu dem Thema, den gibt es nicht. Aber es gibt einzelne Worte, die ich auch dann anführen kann. Heute noch kann ja das Gewissen eines frommen Hindu beim Schlachten einer Kuh laut protestieren. Aber es schweigt, wenn eine Witwe zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann lebendigen Leibes verbrannt wird. Kein Gewissensproblem. Das ist zwar heute verboten, aber es geschieht tatsächlich immer wieder. Ein Hindu sagte mal zu einem Regierungsbeamten: Unser Gewissen lehrt uns, dass die Verbrennung unserer Witwen auf dem Scheiterhaufen ihres toten Gatten richtig ist. Der Beamte erwiderte: Und unser Gewissen sagt uns, dass es gut ist, wenn wir auf dieses Vergehen die Todesstrafe setzen. Wir sehen, das Gewissen kann sehr unterschiedlich geprägt sein. Durch Ethik der jeweiligen Religion oder Kultur auch völlig fehlgeleitet sein. Und so kann es sein, dass das Gewissen sogar Inquisition, Scheiterhaufen im Namen Gottes und alles Denkbare erlaubt. Paulus hat vor seiner Bekehrung die Christen mit gutem Gewissen verfolgt. Er glaubte, Gott einen Gefallen zu tun. Und ich bin überzeugt, dass die fromme Oberschicht im damaligen Israel den Herrn Jesus mit gutem Gewissen gekreuzigt hat. Es ist also so eine Sache mit dem Gewissen. Eine Sache, der wir mal nachgehen wollen. Paulus war sich ja dieser Problematik durchaus bewusst, dass das Gewissen nicht immer zuverlässig funktioniert. Da ist einerseits sein Wort, welches er in seiner Verteidigungsrede vor dem Statthalter Felix sagte, in Apostelgeschichte 24,16. Daher übe ich mich darin, allzeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Das war Paulus wichtig und das ist sehr vorbildlich. Und das andererseits dann folgendes Wort in 1. Korinther 4, Vers 4: Denn ich bin mir nicht bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Also, dass mein Gewissen jetzt mich nicht unbedingt anklagt, heißt nicht automatisch schon, es ist alles in Ordnung. Ja? Heißt nicht automatisch. Manches wissen wir nicht, manches wollen wir nicht wissen. Paulus spricht hier die Möglichkeit an, dass das Herz des Menschen trügerisch ist und dass eine Selbsttäuschung eben nie ganz ausgeschlossen werden kann. Und doch ein unverletztes Gewissen gegenüber Gott und den Menschen zu haben, wäre doch etwas sehr Erstrebenswertes. Wie viel freier und froher können wir doch sein, wenn unser Gewissen völlig unbelastet ist. Zunächst einmal sollten wir uns einige allgemeinen Gedanken über das Gewissen machen. Das Gewissen ist ja eine einerseits bedrohliche, andererseits aber auch eine faszinierende Sache. Die Erfahrung des Gewissens brauche ich euch nicht zu beschreiben. Ja, jeder kennt sie, ohne Ausnahme. Das Gewissen ist international. Mit dem Gewissen haben es die Russen zu tun, die Amerikaner, die Franzosen, die Deutschen und sogar die Allgäuer. Das Gewissen ist auch interkulturell. Gewissensnöte haben die Leute in Asien und in Europa. Das Gewissen ist natürlich auch interkonfessionell. Damit haben es die Katholiken genauso zu tun wie die Protestanten. Und es fragt auch nicht nach dem Lebensalter. Ein kleines Mädchen kann genauso Gewissensbisse haben wie ein Greis mit 95 Jahren. Das Schuldgefühl ist nicht eine Erfindung der Bibel oder der Kirchen, sondern es ist in der menschlichen Seele vorhanden. Das Schuldgefühl ist universal. Man könnte sagen, wir Menschen sind Wesen, die mit einem Gewissen geschlagen sind. Oder man kann natürlich auch das anders sehen und sagen, das ist gerade unsere besondere Würde, die wir haben gegenüber den Tieren, dass wir auch fragen nach Gut und nach Böse. Der Mensch ist ein Wesen, das fragen muss, wie mache ich es richtig? Ist es gut? Ist es böse? Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Beispiel Straßenverkehr. Natürlich braucht man Verbotsschilder und Geschwindigkeitsbeschränkungen und so weiter. Also Gebote von außen, die einem Autofahrer sagen, wie er sich verhalten soll. Also Außensteuerung könnte man das nennen. Und genauso wichtig ist es aber für einen Autofahrer auch, eine Innensteuerung zu haben. Damit meine ich jetzt nicht den Tacho oder so, ja, nicht die Innensteuerung des Autos, sondern des Autofahrers. Ja, es ist ja möglich zum Beispiel, dass er sehr wohl ein Schild sieht, auf dem steht, Achtung, Schule, 30 Stundenkilometer. Ja? Und trotzdem fährt er unbekümmert mit 80 die Straße lang. Also da braucht es eine Innensteuerung. Der Mensch braucht eine Innensteuerung des Gewissens auf allen Ebenen. Er ist das Wesen mit Gewissen. Und das Gewissen wird zumeist als ein schlechtes Gewissen erlebt. Ja. Ein schlechtes Gewissen, weil es von unserer Schuld spricht. Im Alten Testament gibt es kein eigenes Wort für Gewissen. Oft ist das Wort Herz oder der Begriff Herz im Zusammenhang mit Gewissensfunktionen genannt. Der eigentliche Ausdruck für Gewissen ist aber die Niere. So wie das Herz ein körperliches Organ ist, das gewissermaßen als Sinnbild für eine psychische Realität verwendet wird, so eben auch die Niere. In unserer Sprache kennen wir zum Beispiel den Ausdruck, das geht mir an die Nieren. Ein paar Beispiele aus der Schrift. Kann jemand dran? Dankeschön. Hiob 16, Vers 13. Er durchbohrte meine Nieren ohne Erbarmen. Das heißt, Gott redet durch das Gewissen zu ihm. Oder Psalm 26, 2. Prüfe mich, Herz, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Das ist eine Bitte um ein gutes Gewissen. Jeremia 12, Vers 2. Du bist zwar ihrem Mund nahe, aber fern von ihrem Herzen oder Nieren. Anders gesagt, sie reden zwar fromm daher, aber sie lassen sich von Gott nichts sagen. Das neutestamentliche Wort für Gewissen ist Synaesthesis im Griechischen, was wörtlich Mitwisser heißt. Das ist interessant. Das Gewissen ist also eine Instanz, die alles miterlebt, was der Mensch tut und was er denkt. Und diese Instanz des Mitwissers ist ein Bestandteil unserer Gottesebenbildlichkeit und unterscheidet uns vom Tier, das ja sein Handeln nicht beurteilen kann. Die alten Griechen sprachen von den sogenannten Erinnyen. Die Erinnyen, das waren schwarze Frauen mit lebendigen Schlangen als Haare, die den Übeltäter verfolgten. Gut, dass wir nicht heute noch so eine Sicht haben. Besten Dank. Seneca, ein römischer Philosoph, der sagte, es wohnt in uns ein Heiliger Geist, ein Beobachter und Wächter alles Guten und Bösen in uns. Meint natürlich mit Heiligem Geist jetzt nicht den Heiligen Geist der Bibel, klar. In der mittelalterlichen Volksreligion, da gab es die Vorstellung von dem kleinen Engel auf der einen Schulter und dem kleinen Teufel auf der anderen Schulter, nicht? Der kleine Teufel, der ihm sagt, ja, tu doch das, es macht doch Spaß, ne? Und der Engel, der dann sagt, lass es lieber bleiben, ja? Immanuel Kant war das Gewissen, für ihn war das Gewissen so eine Art innerer Gerichtshof. Und was uns am meisten geprägt hat, und jedenfalls in unserer westlichen Welt, das ist die Sicht von Sigmund Freud, der meinte, das Gewissen habe sich aus den Verboten und Normen der Umwelt zum Über-Ich gebildet und übe gegen den anderen Teil des Ichs eine strenge und aggressive Kontrolle aus. Diese Lehre, wie gesagt, hat die Vorstellung vieler Menschen auch beeinflusst und geprägt. Also war hier ist praktisch das Gewissen nichts anderes als ein Produkt der Ideen, Vorstellungen, Praktiken, Sitten, Gebräuche einer Gruppe, mit der das Individuum sich identifiziert. Also für göttliche Offenbarung kein Platz. Das Wissen um Gut und Böse hat der Mensch seit dem Sündenfall. Vorher brauchte er diese Unterscheidung gar nicht. Warum? Weil es kein Böse gab. Wenn es kein Böse gibt, dann braucht er nicht Böse und Gut unterscheiden können. Und das war ja gerade das Verhängnis, dass er von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen hat. Und damit ist das Gewissen gleichzeitig auch entstanden. Woran sieht man das? Daran, dass er sich versteckt hat zum Beispiel. Ja, das hätte er vorher nie gemacht. Ja, und seitdem haben wir es eben damit zu tun. Das Wissen um das Gute und Böse ist unabhängig von Kultur vorhanden. Und das ist eine Tatsache, die auch die Heiden in die Verantwortung nimmt. In Römer 2, wer will, kann das aufschlagen, da habe ich einen etwas längeren Text. Da spricht Paulus nämlich von den Heiden. Römer 2, Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, auf sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das Gewissen ist also sehr eng mit dem Herzen verbunden. Man kann sagen, es ist gewissermaßen im Zentrum des Herzens, ja, und es hat Auswirkungen dann, hat Einfluss auf das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen. Und es beginnt mit derselben Zuverlässigkeit zu arbeiten, wie das Herz zu schlagen anfängt, während das Herz des Menschen ja alle schon kurz nach der Zeugung, also im Mutterleib, seine Tätigkeit aufnimmt. Fängt das Gewissen erst zu schlagen, wenn das kleine Kind die erste Sünde begangen hat. Und von der Zeit an lernt der Mensch mit seinem Gewissen zu leben, wie mit seinen inneren Organen. Das Gewissen, könnte man sagen, ist einem Präzisionslenksystem vergleichbar. Und deshalb muss auf dessen Funktionstüchtigkeit sehr sorgfältig geachtet werden. Wird das Gewissen verletzt oder verstellt? Geraten wir mit Sicherheit außer Kurs. Wir verfehlen das Ziel. Und das ist ja genau das, was mit dem griechischen Wort hamartia, Zielverfehlung, gesagt wird. Das ist ja der Begriff für Sünde, Zielverfehlung. Die Jupitersonde Juno, die den Jupiter erforschen soll, wird nächstes Jahr wohl dort ankommen. Nachdem es aber sie 10 Jahre unterwegs gewesen ist. 10 Jahre, dann können wir uns etwa vorstellen, was für eine wahnsinnsgroße Distanz das ist bis zum Jupiter. Aber stellt sich die Frage, wie ist es denn möglich, dass so eine Sonde über diese riesige Distanz tatsächlich dort ankommt, wo sie hinkommen soll? Es wäre völlig unmöglich, den Kurs so festzulegen, von vornherein so festzulegen, dass sie genau dort ankommt. Das ist undenkbar. Das geht gar nicht. Also wie funktioniert denn das? Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist ungefähr so, wenn die hier unterwegs ist, dann wird sich mit der Zeit immer mehr eine Abweichung ergeben. Das ist die Abweichung. Und dann muss Korrektur erfolgen. Und dann, wenn sie wieder ein Stück geflogen ist, wird irgendwann wieder eine Abweichung da sein, die wird vorher festgelegt. Ab dieser Abweichung wird die Korrektur erfolgen und immer wieder so die Korrektur. Und so kommt sie tatsächlich genau dort an. Wenn das nicht wäre, dann würde eine Abweichung von nur einem Millimeter auf einen Kilometer, einen Millimeter, dazu führen, dass sie 770 Kilometer am Jupiter vorbeifliegt. Ich habe das mal ausgerechnet, das ist ganz einfach. Genauso ist es mit dem Gewissen. Es muss die geringsten Abweichungen melden, sodass es zu einer ständigen Kurskorrektur kommt. Ein intaktes Gewissen ist für den Menschen ja noch viel wichtiger als das intakte Steuersystem eines Raumschiffs. Aber durch die Sünde ist gewissermaßen Schmutz in dieses Präzisionswerk geraten. Es ist in seiner Funktion gestört. Der Mensch, der mit diesem Steuersystem versehen ist, in Richtung Himmel auf Kurs gesetzt, verfehlt das Ziel und landet im Abgrund. Nur durch das Blut Jesu kann das Gewissen wieder gereinigt werden. Das sagt uns Hebräer 9, 14. Wenn der Heilige Geist Wohnung nimmt in einem Menschen, dann wird auch das Gewissen erneuert, neu sensibilisiert für Gottes Willen. Die Stimme des Gewissens wird oft als Lagen des Herzens bezeichnet, ist meist leise, kann sich aber bis zur Unverträglichkeit steigern. Das intakte Gewissen meldet vor der bösen Tat, aber auch danach. Aber weil vor der sündigen Tat häufig eine Reizüberflutung besteht, wird die Stimme des Gewissens oft erst nach begangener Verfehlung wahrgenommen. Zum Beispiel kann starker Zorn den Menschen so stark aufreizen, dass er die Mahnung des Gewissens nicht registriert und deshalb vielleicht schwere Sünden begeht. Oder starke erotische Aufreizungen und unerlaubte Zärtlichkeiten im Umgang mit dem anderen Geschlecht erschweren dem Gewissen die rechtzeitige Warnung. Und dann hat die voreheliche oder außereheliche Sünde leichtes Spiel. Auch durch starke Reize, wie zum Beispiel Lärm, kann das Gewissen beeinträchtigt werden. Die Meldeleitung ist dann so stark belegt, dass die Warnung nicht rechtzeitig ankommt oder blockiert wird. Und deswegen ist die Disco-Atmosphäre für den Teufel das optimale Arbeitsfeld. Laute rhythmische Musik, Lichteffekte, Erotik und vielleicht auch noch Drogen. Jedes einzelne von diesen Punkten bewirkt schon, dass das Gewissen nicht mehr recht funktionieren wird. Sollte man wissen. Liebe Geschwister, das Gewissen möchte ernst genommen werden. Wenn das nicht geschieht, dann hat das unweigerlich Folgen. Wer die Stimme des Gewissens einfach so beiseite schiebt, sie sogar bewusst unterdrückt, sie mit Alkohol, Drogen, lauter Musik oder ständiger Zerstreuung zu betäuben versucht, der wird die Erfahrung machen, dass sie mit der Zeit tatsächlich leiser wird. Aber das ist ein Pyrrhus-Sieg, denn es bedeutet gleichzeitig einen Verlust an Menschlichkeit. Die Schwelle, Sünde zu tun, wird immer niedriger. Und je häufiger das Gewissen übergangen wird, desto stumpfer und unsensibler wird es. Es gibt ja Wagen, mit denen man Gold wiegt. Diese Wagen müssen äußerst fein reagieren. Ja. Also eine Briefwaage wäre dafür völlig ungeeignet. Also eine Goldwaage muss man hier nehmen. Anders gesagt, unser Gewissen sollte auf kleinste Abweichungen reagieren. Da sollten wir die Goldwaage verwenden. Normalerweise ist aber das Gewissen eben doch mehr oder weniger unsensibel. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann wird durch den Einzug des Heiligen Geistes in sein Herz auch sein Gewissen sensibilisiert. Das, was man früher so locker machen konnte, ohne schlechtes Gewissen, das geht jetzt eben nicht mehr. Da spricht das Gewissen ganz schnell schon und sehr früh schon. Das ist normal. Das ist eben die Auswirkung des Heiligen Geistes im Leben. Aber das Gewissen, man könnte sagen, das ist alles okay, wenn das Gewissen wieder sensibel geworden ist, aber das reicht nicht aus. Ja? Das kann zwar sensibel sein, aber dennoch ungenau anzeigen. Wie eine Waage, die kann sensibel sein, aber wenn der Nullpunkt nicht stimmt, dann stimmt auch das Ergebnis nicht. Ja? Aber wenn sie da noch so sensibel ist, sie wird nicht genau messen. Deswegen müssen ja Messgeräte dann ja auch geeicht werden. Man braucht zwar eine Referenzgröße, anhand derer man bestimmen kann, wie lang zum Beispiel ein Meter ist. Ja? Das muss genau fest, ist genau festgelegt worden, schon vor hunderten von Jahren, wie lang der Meter ist. Man hat das Urmeter gemacht aus Platin, weil Platin ein Stoff ist, der eben sich nicht so verändert durch Wärmeeinwirkung und so weiter. Aber auch nicht ganz exakt, die ganze Sache. Deswegen ist man mittlerweile als was anderem übergegangen. Das Meter wird heute mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Lichtgeschwindigkeit, wie das genau geht, braucht man mich nicht zu fragen. Das soll auf jeden Fall dann völlig unbeeinflusst sein, dann diese Messart durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Also wir brauchen so eine Referenzgröße. Was könnte denn das Urmeter des Gewissens sein? Nun, ich denke, das ist ziemlich einfach zu beantworten und klar. Das ist die Heilige Schrift. Ja? Wie anders könnten wir sonst objektiv erfahren, was richtig, was falsch ist? Ja? Auch deshalb hat Gott das Gesetz gegeben, dass der Mensch ein objektives Maß hat, an dem er sein Gewissen ausrichten kann. Das Gewissen eines kleinen Kindes kann man beeinflussen. Ist ja auch die Aufgabe der Erziehung, dass das Kind lernt, was gut ist und was böse ist. Und je nachdem, was einem Kind beigebracht wird, kann sein Gewissen natürlich dann ganz verschiedene Inhalte haben. Ich denke, in den meisten Familien wird den Kindern beigebracht, dass sie nicht stehlen sollen, oder? Davon kann man schon ausgehen. Es gibt aber auch Familien, da werden Kinder dazu abgerichtet, wie man in einem Kaufhaus am elegantesten etwas mitgehen lässt oder an der Kasse vorbeibringen kann. Ja? Weil die Leute wissen, dem Kind kann ja nichts passieren. Das ist ja nicht strafmündig. Ja. Wenn ein Kind in einer solchen Familie aufwächst und es hat einmal nichts mitgehen lassen, dann hat es ein ganz schlechtes Gewissen. Es hat ein schlechtes Gewissen, weil es nicht gestohlen hat. Ja. So kann man also ein Gewissen dressieren, manipulieren, aber nur darum, weil es vorhanden ist. Und das ist das, was man dem Freud sagen müsste, der ja nicht mehr lebt, aber was er nicht kapiert hat. Er hat gemeint, das Gewissen ist etwas, was nicht vorhanden ist. Es wird nur produziert dann durch die Kultur und so weiter. Ja, es ist vorhanden. Also wir können sagen, das Gewissen gehört zu dem, was Gott dem Schöpfer, der Schöpfer dem Geschöpf mitgegeben hat. Es gibt keine Menschen ohne Gewissen, das ist klar. Wie das Gewissen dann geformt wird, welche Einflüsse es mitbekommt, das ist dann eine zweite Frage. Das Gewissen des Kleinkindes übrigens gleich dem Dressurgewissen, das kann man im Grunde genommen auch einem Hund beibringen, ja. Also, unserem Hund haben wir schon deutlich gemacht, dass er nicht unser Gelände da, den Garten verlassen darf, durch den Zaun durchgehen darf, weil da Gefahr droht, weil da eine Straße ist. Und ab und zu beobachte ich ihn dann und dann sehe ich, wie er sich auf den Weg macht und wie er schon da unten durchkriechen will. Und dann gehe ich raus und rufe ihn. Und dann müsste man sehen, wie er dann ankommt, ja. Dann kam er so angeschlichen, ja. Kopf nach unten, Schwanz hängt nach unten. Und, also ein Bild von schlechtem Gewissen kann ich nur sagen. Aber dieses Gewissen, das der Hund hat oder auch ein Kleinkind noch hat, ist natürlich nicht das reife Gewissen, das ein erwachsener Mensch hat. Das orientiert sich nur an Belohnung und Strafe, nicht an ethischen Regeln oder so. Ja. Ein Kind kann sagen, die Sache ist böse, weil die Strafe zur Folge hat. Das ist der Grund, warum sie böse ist. Aber zurück zu unserer Anfangsfrage. Wie ist es möglich, allzeit ein unverletztes Gewissen zu haben? Die Frage führt zu einer weiteren Frage. Was ist es denn, wodurch das Gewissen verletzt wird? Nun, das Gewissen wird immer dann verletzt, wenn auf sein Reden keine Buße erfolgt. Gibt es das? Oh ja, ich denke schon. Denk mal drüber nach, wie oft geschieht es denn, dass dir dein Gewissen sagt, bring die Sache in Ordnung. Vergib diesen Menschen. Ja. Oder mach endlich Schluss mit dieser sündigen Gewohnheit. Und wie reagierst du darauf? Mit Buße? Prima. Aber vielleicht oft auch nicht. So, und jedes Mal, wenn du auf eine Sache, wegen der dein Gewissen gesprochen hat, nicht Buße getan hast, das heißt, dich bewusst davon abgewandt hast, wird dein Gewissen verletzt und nimmt Schaden. Auf jeden Fall in Bezug auf Gott wird es verletzt. Und wie sieht es in Bezug auf unsere Mitmenschen zu anderen Menschen, unsere Beziehung zu anderen Menschen aus? Das macht uns ja noch viel mehr Mühe, gell? Es fällt uns doch viel leichter, noch zu Gott zu kommen und zu bekennen, ich habe gesündigt. Aber zu einem Menschen zu gehen, womöglich noch zu einem, der einen sehr gekränkt hat, und zu ihm zu sagen, ich habe mich an dir schuldig gemacht, bitte verzeih mir. Das ist ungleich schwerer. Aber jedes Mal, wenn wir das nicht tun, haben wir unser Gewissen verletzt. Ein unverletztes Gewissen zu haben, heißt nicht längere Zeit mit einer Sache herumlaufen, die wir als Sünde erkannt haben, Dinge so rasch wie möglich in Ordnung zu bringen. Paulus macht es deutlich, dass das Übung braucht. Er sagt, ich übe mich darin. Manches hat ja auch mit Gewohnheiten zu tun. Man kann eine Gewohnheit haben, zum Beispiel wichtige Dinge erstmal liegen zu lassen und dann ganz zu verbummeln. Da hat man eine E-Mail bekommen, wo um eine baldige Antwort gebeten wurde. Man hat es liegen gelassen. Und einige Wochen lang läuft man mit einem zunehmend schlechten Gewissen herum. Und schließlich rafft man sich auf, um zu schreiben, und bedient sich einer Ausrede. Weil es halt nun mal peinlich ist, zugeben zu müssen, ich habe wochenlang einfach nichts getan, obwohl ich es wusste. Ja? Das Problem habe ich mir dadurch vom Hals geschaffen, dass ich angefangen habe, meinen Posteingang nach Möglichkeit jeden Tag wieder leer zu bekommen. Geht nicht immer, aber fast. Denk mal in einer ruhigen Minute darüber nach, ob es da jemanden gibt, dem du was schuldig bist. Vielleicht hast du etwas versprochen, es aber nicht eingelöst. Vielleicht hast du etwas geborgt, es aber nicht zurückgegeben. Vielleicht bist du schuldig geworden durch üble Nachrede, fromm kaschiert natürlich, was auch immer. Dann bring die Sache in Ordnung, befreie dein Gewissen von dieser Last. Das Leben hat gleich viel mehr Qualität, wenn unser Gewissen unbelastet ist. Wir haben doch ohnehin schon genügend Lasten zu tragen, oder? Die uns auferlegt sind, dann müssen wir nicht selbst uns noch Lasten schaffen. Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein. Wunderbar. Dann bitte Gott, dass er dich sensibel macht für deine Mangelhaftigkeit, für dein Versagen, für deine Schuld. Möglicherweise wird das Gebet sehr bald erhört. Vielleicht ist aber auch wirklich nichts da. Dann preise den Herrn. Es ist ein wunderbares Bewusstsein, niemand etwas schuldig zu sein. Außer der Liebe. Nicht das sagt uns das Wort, da bleiben wir immer schuldig. Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Beeindruckend finde ich den Auftritt des Paulus im Synedrium. Wir lesen von Apostelgeschichte 23, Vers 1, da steht Folgendes. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ihr habt mein Leben mit allem guten Gewissen, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Dafür hat er sich dann eine Ohrfeige eingehandelt, ja. Das war äußerst ungerecht, denn das hätten sie sich zu Herzen nehmen sollen, diese Leute, diese frommen Leute, ja, dort. Denn das kann nicht jeder sagen. Oder wenn ein Hiob sagen kann, ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Wer von uns könnte das sagen? Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Man bedenke, dass Hiob nicht wie wir den Geist Gottes in sich wohnen hatte. Darf ich mal etwas fragen? Beißt dein Gewissen dich? Wenn ja, schafft die Welt die Sache aus der Welt. Reinige dein Gewissen, indem du die Sache bekennst und dich davon abwendest. Es ist so einfach. So einfach. Aber es ist immer irgendwie auch eine Sache, die was mit dem Kreuz zu tun hat, mit dem Sterben. Na, du wirst nicht tot umfallen. Das meine ich ja nicht. Aber ja, sterben heißt, sich selbst verleugnen, auch mal Nein zu sagen, so etwas, was man sich jetzt so richtig wünschen würde, ja? Nein, sagen, mir ist wichtiger, dass meine Beziehung zu Gott klar ist, ja, geklärt ist. Ja, und deswegen hat der Herr Jesus ja auch gesagt, wer nicht mein Kreuz trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Irgendwo ist es halt notwendig auch, immer wieder mal Nein zu sagen zu manchem, was unser Fleisch gerne hätte. Nur eines möchte ich vielleicht noch sagen. Wenn du einem Bruder oder einer Schwester bekennst, dass du zum Beispiel negativ über ihn oder sie geredet hast, nur ein Beispiel, dann wird das nicht zu einem Verlust an Achtung führen. Das befürchten wir vielleicht, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Vielmehr wirst du in den Augen der anderen an Achtung gewinnen. Wir haben nach unserer Gemeindekrise vor 4 Jahren ungefähr 2 junge Brüder gestanden, dass sie negativ über mich geredet haben und haben mich um Vergebung gebeten. Das hat mich sehr positiv beeindruckt, wirklich. Da habe ich mir gedacht, Mann, an der Stelle könnten sie jetzt Vorbilder sein, sogar für so manch Erwachsenen. Ja. Und manchen, der schon lange im Glauben steht vielleicht. Ja. Sünde trennt. Das ist grundsätzlich so. Nicht Neues, aber das ist so. Sünde hat die ersten Menschen von Gott getrennt. Sie hat sie von dem Paradies getrennt. Schließlich auch von dem Leben auf der Erde, in dem sie sterben mussten. Und seither erfahren die Menschen, alle Menschen, dieselbe Auswirkung der Sünde, sie trennt. Wer nicht zum Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, kommt, für den hat Sünde noch eine letzte, besonders schreckliche Trennungskraft. Sie trennt ihn letztgültig von Gott, indem sie ihn in die Hölle bringt. Der zweite Tod. Jede Tat hinterlässt 2 Spuren. Die eine Spur liegt auf der waagerechten Ebene und diese Spur nutzt sich ab. Wer von euch im Winter langlaufen geht, der kennt das. Wenn frisch gespurt ist, dann läuft es richtig gut. Ne? Aber zunehmend werden die Spuren dann ausgefranst und irgendwann sind sie kaum noch zu erkennen. Gut, wenn es wieder schneit, wird wieder neu gespurt. Aber es ist abzusehen, wann auch diese Spuren verschwunden sind. Ja? Jede Spur auf der Horizontalen verschwindet einmal. Deswegen reden die Juristen auch von Verjährung. Weil nach 20, 30 Jahren einfach die Spuren nicht mehr ausreichend sicher sind, um einen Menschen zu überführen. Aber jede Tat, und das sollten wir wissen, jede Tat hat auch eine vertikale Dimension. Jede Tat, mit der wir einen anderen verletzen, hat eine Spur, die vor die Augen Gottes führt. Und diese Spur verlöscht und verjährt nicht. Darum hat das Gewissen so eine ungeheure Tiefe, weil es eben nicht nur auf der irdischen Ebene arbeitet. Also diese Sachen sollten wir wirklich hier gut bedenken. In Christus haben wir die Vergebung unserer Schuld. Da will ich überhaupt gar kein Fragezeichen lassen. Ja, es ist wunderbar zu wissen, dass die ganze Lebensschuld gesühnt und weggetan ist. Wir sind gerechtfertigt. Das heißt, da gibt es keine Sünde mehr vor Gott. Er sieht keine Sünde mehr. Ja, und das wird sich nicht mehr ändern. Hat nun die Sünde ihre trennende Wirkung verloren? Nein, keineswegs. Auch in unserem Leben als Erlöste bewirkt Sünde immer noch Trennung. Sie kann uns nicht mehr in die Hölle bringen, aber sie kann unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel beeinträchtigen. Sünde hat ja nicht nur mit Schuld zu tun, auch mit Unreinheit. Das Problem der Schuld ist gelöst. Aber das Problem der Reinigung unseres Gewissens, das ist lösbar, aber wir müssen das Unsere dazu tun. Davon spricht 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder oder aller Ungerechtigkeit. Die Vergebung geschah bei unserer Bekehrung, aber die Reinigung bleibt unser Leben lang notwendig und betrifft unser Gewissen. Denn wenn wir ein belastetes Gewissen haben, gehen wir auf Distanz zu Gott. Diese Trennung in unserer Beziehung zu unserem Herrn wird durch das Bekennen weggenommen. Und die Folge, die Auswirkung ist, wir sind wieder für Gott brauchbar. Denn das Problem ist ja, dass wir, solange das zwischen uns und Gott steht, nicht gereinigt ist, dass unser Gewissen immer noch belastet ist. Und mit belastetem Gewissen gehen wir auf Distanz zu Gott. Automatisch gehen wir auf Distanz zu Gott. Und dadurch ist die Beziehung beeinträchtigt. Nicht von Gottes Seite her, aber von unserer Seite her. Und für Gott sind wir in dem Zustand eben dann auch nicht mehr wirklich brauchbar. Er kann uns nicht durch uns wirken, was er eigentlich wirken möchte. Wenn das geklärt ist, bereinigt ist, dann ändert sich das wieder. Also lass mich schließen mit 2 indiskreten Fragen. Bist du bekehrt und hast du die Vergebung deiner Lebensschuld erfahren? Kannst du mit völliger Gewissheit und Zuversicht sagen, ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist und ich einmal im Himmel sein werde? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, hast du die Befleckung deines Gewissens, die heute, gestern und in letzter Zeit in dein Leben gekommen ist, schon beseitigt? Hast du die Reinigung durch das Blut des Lammes in Anspruch genommen? Wenn du beide Fragen mit Ja beantworten kannst, hast du etwas sehr Wertvolles. Eine ungetrübte Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Machen wir es doch so wie Paulus, der von sich sagen konnte, daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, auch, dass du uns Menschen das Gewissen gegeben hast, ja, auch wenn es nicht immer hundertprozentig zuverlässig ist. Aber es wirkt auf jeden Fall dann, wenn wir gesündigt haben. Und es ist besonders bei uns, die wir deine Kinder geworden sind, Herr, wieder erneuert und es kann dort auch besser funktionieren. Herr, und wir wollen es ernst nehmen und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das lernen, Herr, und dass wir uns es auch vornehmen, das zu lernen, Dinge nicht aufzuschieben, die geklärt werden müssen und das zu tun, Herr, und damit wir mit dir eine freie und ungestörte Beziehung haben, Herr, und die Freude, die du uns ja eigentlich ins Herz gibst, dass sie wirklich auch dann erfahrbar wird. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für deine Realität und dass du unser Vater bist im Himmel. Amen.